Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Die Erderhitzung ist kein Gefühl, aber mit vielen Gefühlen verbunden. Sorgen etwa oder Angst. Eine Veranstaltung gegen diese Ohnmacht ist Tipping Time, eine Klimakonferenz der Zivilgesellschaft. Von 9.5. bis 11.5. findet Tipping Time in Kooperation von Globe Art, Solektiv und Tangente St. Pölten statt und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.tangentesanktpölten.at.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. In Wien Favoriten sind in der letzten Woche linke Demonstranten mehrmals von jugendlichen Banden türkischstämmiger Rechtsextremer attackiert worden. Es sind Pflastersteine geflogen und in einem Gebäude, dem Ernst-Kirchweger-Haus, das ist ein Gebäude, das einen kurdischen Kulturverein beherbergt, sind Fenster eingeschlagen worden. Bei den linken Demonstranten hat es viel Solidarität mit den Kurden gegeben. Die Wiener Polizei sagt, zwei Beamte und ein Diensthund wurden bei den Zusammenstößen verletzt. Es gab 3 Dutzend Anzeigen. Zuletzt waren es mehrere tausend Personen, die in Wien unter antifaschistischen Parolen demonstriert haben. Es ist ganz offensichtlich so, dass es nicht stimmt, dass Favoriten brennt, wie das in den Boulevardmedien gestanden ist, aber solche Zusammenstöße sind selten in Österreich. Es kommt jetzt sogar zu einer diplomatischen Verstimmung mit der Türkei. Der türkische Botschafter ist ins Wiener Außenministerium zitiert worden und auch Bundeskanzler Kurz schaltet sich ein. Wir wollen mit Augenzeugen sprechen, was genau passiert ist, und danach mit dem Politikwissenschaftler Thomas Schmiedinger die historischen Hintergründe analysieren. Zuerst begrüße ich Berivan Aslan. Guten Tag.
Guten Tag, danke für die Einladung.
Berivan Aslan ist Menschenrechtsaktivistin, sie war grüne Nationalratsabgeordnete, ist bei den Grünen aktiv und ebenfalls am Mikrofon im Büro in der Falter-Redaktion ist Falter-Redakteur Lukas Matzinger. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Wie hat sich die Situation in Favoriten in den letzten Tagen rund um diese Demonstrationen für den recherchierenden Reporter des Falter dargestellt, Lukas?
Ja, das ist, ich sitze auch gerade an meiner Geschichte für den Falter dieser Woche und versuche das ein bisschen zu sammeln, was ich da erlebt habe. Begonnen hat ja alles am Mittwoch. Da hat es eine Demonstration gegeben gegen Gewalt an Frauen. Darunter, unter den Veranstaltern, war auch irgendwie ein kurdischer Verein, die auch thematisiert haben, die Morde an Frauen in der Türkei. Und da kam es dann zu ersten Angriffen und Provokationen von jungen türkischen Nationalisten. Es gab erste Ausschreitungen und dann waren eigentlich, dann war die Stadt irgendwie hellhörig und dann haben die Veranstalter gesagt, dass so geht das nicht, nur weil die wünschen, dass wir von der Straße verschwinden, werden wir das erst recht nicht tun und haben dann jeden Tag weitere Kundgebungen in Favoriten veranstaltet. Ich war dann dabei ab dem zweiten Tag, dem Donnerstag, wo es auch diesen Angriff auf das Ernst-Kirchweger-Haus gegeben hat. Und ich muss sagen, ich war schon erstaunt und es war schon heftig zu sehen, dieses Potenzial, das da vorhanden ist, an sehr jungen Burschen, die fast alle, mit denen ich gesprochen habe, in Wien geboren sind, ihr ganzes Leben in Wien verbracht haben, aber irgendwie total verblendet sind mit türkischer Propaganda und dafür einen Staat, mit dem sie eigentlich nichts zu tun haben, irgendwie in die Straßenschlacht ziehen und auch wie mobil die sind, wie gut vernetzt die sind und auch wie wenig Probleme die mit Gewalt haben. Das hat mich schon erstaunt, das habe ich so nicht erwartet.
Berivan Aslan, was war das Motiv für diese erste Demo? Lukas Matzinger sagt, das war eine Solidaritätsdemo mit Frauen in der Türkei.
Die erste Demo, die am Mittwoch stattgefunden hat, das war eine Kundgebung von verschiedenen Frauenorganisationen, die Gewalt gegen Frauen protestiert haben und auch gleichzeitig die Frauenmorde seitens der der repressiven Staatspolitik in Nordsyrien, in Rojava kritisiert haben. Also es war ein genereller Protest gegen Gewalt an Frauen, weil auch in der Corona-Zeit hat man ja mitbekommen, dass es vermehrt zu Gewalt gegen Frauen gekommen ist. Und es war eine Kundgebung von verschiedenen Frauenorganisationen, unter anderem auch kurdische Frauenorganisationen und linke türkische Frauenorganisationen, die dann angegriffen wurde. Das war eigentlich der Hintergrund der ganzen Ausschreitungen, die dann an den darauf folgenden Tagen dann gekommen ist.
War das Thema dieser ersten Demonstration, also Solidarität mit Frauen in der Türkei, war das ein Auslöser dafür, dass diese rechtsradikalen Jugendlichen da aufgetreten sind und so aggressiv geworden sind?
Ja, man darf eigentlich nicht vergessen, dass immer wenn türkische militärische Operationen stattfinden oder wenn irgendwelche Verhaftungen in der Türkei stattfinden oder wenn es zu Spannungen zwischen der Opposition und der türkischen Regierung kommt, dass dann massiv auf Erdogan-nahe Kanäle gehetzt wird. Also es wird einfach legitimiert, Erdogan-kritische Proteste anzugreifen und die zu kriminalisieren und als Terroristen dann darzustellen. Und das wirkt sich natürlich auch auf Europa aus. Wir haben bemerkt, dass in den letzten Monaten sehr viele Angriffe auf Friedenskundgebungen gegeben hat. Auch in Deutschland letzte Woche wurden alevitische Gräber zerstört. Es ist nicht der erste Angriff. Schon im 1. Mai gab es schon einen ähnlichen Angriff in Favoriten auf eine Kundgebung der DİDİF, einer linken Migrantenorganisation aus der Türkei. Also diese ganzen Angriffe, das sind nicht irgendwelche Passanten, die jetzt zufällig darauf kommen, dass man jetzt die Demo stören sollte, sondern das sind einfach gezielte Angriffe, die aus der Türkei dann gesteuert werden. Man merkt einfach, wie systematisch und wie organisiert diese Gruppen sind, weil es kann nicht sein, dass innerhalb von einer Stunde 200 bis 300 rechtsextremistische Männergruppe dann mobilisieren können.
Aber vielleicht noch ergänzend zu sagen, ich habe auch mit vielen dieser Burschen gesprochen, die sich da ja irgendwie den grauen Wölfen zurechnen und die da türkische Nationalisten ganz offensichtlich sind. Und ich muss sagen, die haben jetzt kein großes Interesse dran, um was es da jetzt eigentlich konkret geht bei der Demo, ob es jetzt da um Frauenrechte geht oder das ist denen mehr oder weniger egal. Die sind sowieso grundsätzlich nicht sehr gut informiert. Die wissen nur, okay, das ist eine Demonstration von Kurden, dann glauben sie zu wissen, das sei eine PKK-Veranstaltung. PKK ist die kurdische Arbeiterpartei in der Türkei, die auch gewaltvoll vorgeht dort. Und die bauen sich dann irgendwas zusammen und das bekommen irgendwelche Flausen in den Kopf gesetzt und dann sind das plötzlich keine Frauenkundgebungen mehr, sondern in deren Augen terroristische Veranstaltungen und dann glauben sie da irgendwie zum Schutz ihrer Türkei einschreiten zu müssen. Aber die konkreten Inhalte dieser Kundgebungen und wer diese Vereine jetzt genau sind, die das veranstalten, das ist denen völlig egal, ist mein Eindruck.
Die Fotos, die man gesehen hat von den Demonstrationen, waren doch Fotos, wo viel Solidarität mit den Kurden, auch PKK-Fahnen waren zu sehen. Es hat Fahnen gegeben mit dem Porträt des Öcalan, der Gründer der PKK ist. Und die PKK, die kurdische Arbeiterpartei, ist die größte Untergrundorganisation der Kurden in der Türkei, wird in der EU und in Europa als terroristische Organisation angesehen. Inwiefern waren das im Endeffekt doch politisch Kurden-Demos, wie das in den Medien teilweise berichtet wird, Berivan Aslan?
Also ich muss Sie kurz berichtigen. Also auf der Demo gab es keine PKK-Fahnen. Es gab aber Öcalan-Fahnen, das stimmt. Und die Demo war keine PKK-Demo, die auch immer wieder so in den Medien auch dargestellt wurde und auch von türkischen politischen Playern auch immer wieder so deklariert wurde, sondern es war eine Demo der demokratischen Kräfte eines Dachverbandes, einer Vereinigung in Österreich, worunter alle türkeistämmige Migrantenvereine fallen. Dazu gehört der alevitische Verein, die linken Arbeitervereine etc. Und dazu gehört auch ein kurdischer Verein. Und in den kurdischen Vereinen sind auch, wie bei jedem, allen anderen Vereinen, sind auch verschiedene politische Richtungen auch vertreten. Das muss man so berichtigen. Aber von Seite der türkischsprachigen Medien oder von Seite der Personen, die versucht haben, da für die gegnerische Seite, für die rechtsextremistische Männergruppe zu sprechen, auch der türkische Botschafter bezeichnete zum Beispiel die Kundgebung als eine terroristische Kundgebung. Und da fängt schon das Problem an, wenn man da hier nicht differenziert analysiert. Weil das Problem ist, es ist nicht hinnehmbar, dass jede Friedenskundgebung oder Demonstration gegen die Menschenrechtslage in der Türkei in die PKK-Gülen-Schublade gelegt wird. Es ist auch nicht hinnehmbar, dass Erdogan kritische Personen in Österreich denunziert und in der Türkei angezeigt werden. Und es ist komplett absurd, dass jede Kritik an die Regierung Erdogan als terroristisch eingestuft wird. Damit werden bewusst Erdogan-kritische Proteste als terroristisch dargestellt. Also die Menschen werden hier bewusst dann kriminalisiert, die dann später Einreiseverbote in die Türkei dann bekommen. Und ich denke, wenn man diese Differenz dann nicht macht, dann besteht die Gefahr, dass man wirklich eine Gruppe von Menschen, die eh schon seit Jahren im Stich gelassen wird, weil es seitens der Türkei einen massiven Druck auf sie gibt und die österreichische Politik einfach versagt hat, sich um diese Personen zu kümmern. Man drängt sie einfach in diese Kriminalisierungsstelle und das darf einfach nicht passieren.
Lukas, die heftigste Auseinandersetzung, die größte Ausmaß an Gewalt hat es gegeben an dem Tag, an dem das Ernst-Kirchweger-Haus, dieses Gebäude, in Favoriten im Zentrum gestanden ist. Was ist denn da passiert genau?
Nun, das war irgendwie der Gipfel eines stundenlangen Tumults, kann man fast sagen. Den ganzen Abend über haben sich diese rechtsextremen Burschen da immer in Favoriten in irgendwelchen Parks herumgetrieben und haben versucht vorzudringen zu ihren sogenannten Feinden, zu dieser linken und kurdischen Demo, und haben, es war irgendwie ein Spiel mit der Polizei, und die Polizei hat dann immer wieder diese Leute irgendwie eingekesselt oder zumindest mit Polizeiketten davon abgehalten, da vorzudringen, und dann hat sich die Polizei wieder zurückgezogen, und das ist den ganzen Abend so dahin gegangen. Die sind immer woanders wieder aufgetaucht, und dann irgendwie ist es dunkel geworden und die haben sich dann im Wielandpark 50 Meter von dem Ernst-Kirchweger-Haus versammelt, haben laut geschrien, Allahu Akbar, Gott ist groß, und nach Erdogan geschrien, haben dort türkische Fahnen gehisst, und dann ist es finster geworden und man hatte irgendwie schon gemerkt, ich bin da mittendrin gestanden und es hat sich da schon was angekündigt. Die Stimmung, das war wirklich erhitzt, die waren echt wütend, und man hat einfach gemerkt, die sind jetzt bereit, irgendetwas zu machen.
Und auch ein paar hundert Leute, oder?
Es waren zwischen 100 und 150, schätze ich, dort im Wielandpark. Und dann hat sich die Polizei wieder, ich glaube, als Teil einer Deeskalationsstrategie irgendwie zurückgezogen aus dem Park, und dann ist eben das passiert. Diese 100 bis 150 Leute sind vor zu diesem linken autonomen Zentrum, dem Ernst-Kirchweger-Haus, wo auch ihre selbsternannten Gegner drin waren, sind dann vorgerannt und haben das auch wieder unter Allahu Akbar-Schreien versucht zu stürmen, haben Flaschen, auch Möbel, Steine gegen Fenster geschmissen. Und die Menschen im Ernst-Kirchweger-Haus, da waren einige drin, die das sozusagen beschützen wollten, haben dann auch wieder Flaschen runtergeschmissen, und das waren dann schon heftige Szenen, muss man sagen.
Also eine ziemlich gefährliche Situation.
Absolut. Es haben dann auch aus dem Ernst-Kirchweger-Haus haben sie dann eine Feuerwerksrakete rausgeschossen, die ist dann im Nachbarhaus stecken geblieben und hat das alles so rot erleuchtet, und dann war plötzlich wirklich eine Stimmung, keine Ahnung, es waren schon wilde Szenen.
Jetzt ist das eher diese Radikalisierung der 100, 150 Jugendlichen, die Österreicher sind, in Österreich aufgewachsen sind, sich irgendwie mit dem rechtsradikalen Milieu in der Türkei identifizieren. Das wird genannt, das sind wird angeführt, das sind die Grauen Wölfe. Ist das wirklich eine Organisation? Ist das wirklich organisiert? Oder ist das nicht eher ein Zeichen einer Subkultur? Es zeigt natürlich, die sind zusammen organisiert worden durch im Internet und durch Handys geht das ja sehr schnell. Steckt da wirklich eine Organisation dahinter? Oder ist das nicht eher Ausdruck einer jugendlichen rechtsextremen Subkultur?
Herr Matzinger hat ja angeführt, dass die jungen Männer einfach gar keine Ahnung hatten, worum es überhaupt bei diesen Protesten gegangen ist. Ja, ich meine, man sieht auch, dass sie gar keine Information darüber haben, dass in der EKH-Gebäude, sie gehen davon aus,
Kirchwegerhaus, ja,
Vereine, in das EKH-Haus kurdische Vereine sitzen, aber dort ist die dort hat die RTGF ihren Sitz und die DDF ihren Sitz. Das sind türkeistämmige linke Arbeiter-Migrantenvereine. Also das ist noch nicht mal offiziell ein kurdischer Verein, den sie da angreifen. Also man merkt, dass diese jungen Männer einfach ferngesteuert werden und auf irgendeine Gruppe dann losgelassen werden. Das ist schon ein Indiz dafür, ja, dass sie ferngesteuert werden. Wer steckt hinter diese Gruppierungen? Hinter diese Gruppierungen stecken nicht nur Graue Wölfe, sondern auch die AKP, also die Regierung Erdogans, und auch die Miligörisch-Bewegung, die ja aufgrund ihrer antisemitistischen Tendenzen in den letzten Jahren immer wieder aufgefallen ist. Wir hatten in den letzten Jahren, vor allem seit 2016, gab es immer wieder Denunzierungsversuche und es gab immer wieder Denunzierungen genau von diesen Gruppen, die auf Social-Media-Seiten Erdogan-kritische Menschen direkt in der Türkei dann angezeigt haben, woraufhin die Menschen dann Einreiseverbote bekommen haben.
Bereban Aslan, darf ich fragen, ist es wirklich glaubwürdig, dass diese Gruppe, diese Jugendlichen irgendwelche Anweisungen aus Ankara oder sonst was brauchen, um bei diesen Demonstrationen aggressiv zu werden? Oder ist das nicht etwas, was sich im Rahmen einer jugendlichen Subkultur von selbst aufgeschaukelt hat?
Ich habe schon im Jahr 2017 den sofortigen Stopp verschiedener AKP-Lobbyorganisationen gefordert. Die haben sich früher UETD genannt, jetzt nennen sie sich UID, Union Internationaler Demokraten nennen sie sich. Also schon damals gab es diesen Denunzierungsaufruf über ihre Kanäle, wo Bundesland für Bundesland dann Menschen öffentlich einfach denunziert worden sind. Und wir sehen da eine Parallele zwischen identitären und rechtsextremistische österreichische Gruppen, ja, die dann am Ende des Tages, wenn es zu Gewaltakten kommt, immer dann von Einzelfällen reden. Wie zum Beispiel hat der Graue Wolf-Verein irgendwie angekündigt, dass diese ganzen Gewaltakten mit ihnen nichts zu tun haben. Ja, nona net, das kennen wir aus den rechtsextremistischen Gruppen in Europa. Immer wenn es eng für sie wird, dann versuchen sie sich gleich von diesen Gruppen zu distanzieren und stellen das Ganze als Einzelfälle, als Eigeninitiative irgendwelche Gruppen dar. Aber das widerspricht sich total, weil wenn man sich die türkischen Medien, vor allem die Erdogan-nahen Medien sich anschaut, wenn man die Player sich anhört, die in den letzten Jahren versucht haben, auch die rechtsextremistischen Männergruppen zu beruhigen. Also da hat man immer wieder gesehen, dass man eben ein Schwarz-Weiß gestellt hat, ja. Im Sinne von, wir sind die Guten und das sind die Bösen, das sind die Terroristen. Und
das heißt, die Vereine, die mit den Grauen Wölfen in Verbindung sind, distanzieren sich von diesen Angriffen.
Der Graue Wolf-Verein hat eben eine kurze Aussendung gemacht, in dem sie sagen, dass diese Gewaltaktionen eben ihnen nicht zuzugehören ist. Aber das widerspricht in sich selber, weil es kann nicht sein, dass sich innerhalb von einer Stunde 100 bis 200 Jugendliche organisieren, die auch teilweise von außerhalb von Wien dann angereist sind.
Ich meine, um das vielleicht noch ganz kurz ungefragterweise zu ergänzen, ich glaube auch, es ist beides. Die radikalisieren teilweise einander, auch mit wirren Überlieferungen von irgendwelchen Gewalttaten von Verwandten, die sie dann als Legitimation hernehmen für das, was sie hier machen. Und das geht auch viel über Social Media, über Instagram, wo sie auch viel so türkische Propagandamedien konsumieren und dann irgendwie einander das erzählen und dann einander radikalisieren. Aber das hat natürlich schon auch eine strukturelle Ebene, auch in Österreich. Das ist so, dass die Grauen Wölfe in Österreich über einen Dachverband hier viele Moscheen betreiben. Und wir haben ja auch im Falter vor 2 Jahren, war das, glaube ich, aufgedeckt, dass dort die Kinder in diesen Moscheen diesen Wolfsgruß lernen und in diesem Türkentum, wie die sich das vorstellen, unterrichtet werden. Und das wirklich wundern darf einen das nicht, dass die dann, wenn sie 18, 19 sind, das auch entsprechend in die Tat umsetzen.
Lukas, sind das Konflikte, die aus dem Ausland kommen, oder sind das nicht Wiener Konflikte, weil die in der Gesellschaft in Wien und der Gesellschaft in Österreich viele internationale Einflüsse und Einflüsse aus anderen Ländern da sind, die aber inzwischen zur österreichischen Realität gehören. Liegt man nicht falsch, wenn man sagt, da darf aus dem Ausland irgendetwas nicht hereingetragen werden, was aber in Wirklichkeit Teil der österreichischen Realität ist?
Ich glaube, die Wissenschaft spricht da von transnationalen Konflikten. Das heißt, auch das ist beides. Und auch das hat wieder eine österreichische Komponente, weil natürlich diese Burschen haben ihre Ausgrenzungserfahrungen in Österreich und bekommen irgendwie das Gefühl, hier nicht ganz herzugehören, zwar hier geduldet zu sein, aber nicht wirklich Österreicher zu sein. Und dann haben die eben einen Erdogan, der auf ihrer Schulter sitzt und ihnen einflüstert, ja, du bist Türke, wir stehen hinter dir, du kannst stolz sein. Und dann, man merkt ja, mit jeder Eskalation in der Türkei steigen auch die Eskalationen von der türkischen Diaspora in allen möglichen Ländern. Das heißt, ich glaube, es ist beides. Es ist ein Konflikt, der, ja, ich glaube, transnational ist der Fachbegriff.
Berivan Aslan, droht jetzt so etwas wie eine gewalttätige Demonstrationskultur in Österreich Einzug zu halten?
Nein, das glaube ich. Also es hängt jetzt davon ab, inwiefern die FPÖ oder inwiefern die rechtsextremistische österreichische Gruppen diese Sache jetzt instrumentalisieren. Wir haben in der Vergangenheit immer wieder erlebt, dass genau derartige Fälle immer von der FPÖ und auch von der AKP, der Partei Erdogans, massiv instrumentalisiert wurden. Und deswegen, also es hängt darauf ab, inwiefern man jetzt, inwiefern der Angriff seitens der FPÖ da ist, ja. Weil das wurde dann immer wieder von der AKP, von der Partei Erdogans immer wieder missbraucht.
Also dass sich das aufschaukelt, dass sich da eine politische Auseinandersetzung aufschaukelt.
Und man hat einfach den türkeistämmigen Menschen das Zugehörigkeitsgefühl durch diese Politiken weggenommen. Der Erdogan hat ihnen vermittelt, ihr seid Mensch zweite Klasse, ihr werdet eh nie integriert und ihr könnt stolz sein auf die Türkei, ihr könnt stolz sein auf das Türkentum, ein starker Mann steht hinter euch. Und während die FPÖ dieser Gruppe immer wieder signalisiert hat, dass sie eigentlich nie zu Österreich gehören, also dass diese Menschen kein Zugehörigkeitsgefühl haben, das hat genau diesen beiden Parteien geholfen, dass sie sich immer mehr radikalisiert haben. Und die Politik hat natürlich auch diese Probleme jahrelang vernachlässigt. Man hat sich weder um die türkeistämmigen Demokraten gekümmert, man hat sich weder um diese rechtsextremistische Gruppen gekümmert. Und das ist die Folge dieser Politik, die eigentlich nicht einmal als österreichisches Problem wahrgenommen worden ist.
Danke. Berivan Aslan, eine heiße, schwierige Woche in Favoriten. Vielen Dank, Lukas Matzinger, für den Lokalaugenschein und diesen Bericht.
Danke. Danke.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ich begrüße den Politikwissenschaftler Thomas Schmiedinger. Hallo.
Hallo.
Thomas Schmiedinger ist ein ausgewiesener Kenner der politischen Verhältnisse in der nahöstlichen Region, in der Türkei und auch in der austro-türkischen Community. Über die Grauen Wölfe hat er geforscht und publiziert. Das, was in den letzten Tagen deinen Favoriten passiert ist. Inwiefern ist das wirklich ein Konflikt, der aus dem Ausland kommt, aus der Türkei kommt? Oder ist das nicht zu einem großen Teil auch Zeichen einer gewalttätigen Subkultur von Jugendlichen in Österreich?
Ich sehe es eigentlich als transnationalen Konflikt, wo sozusagen verschiedene Ebenen zusammenkommen. Importiert ist er definitiv nicht, aber es ist schon auffällig, dass immer wenn die Situation in der Region eskaliert, auch hier Eskalationen stattfinden, wobei das, was jetzt in Favoriten die letzten Tage war, schon eine neue Qualität hat, verglichen mit ähnlichen Situationen vor einigen Jahren. Das heißt, importiert ist der Konflikt allein schon deshalb nicht, weil die konkreten Akteure vor Ort einfach Menschen sind, die ganz überwiegend in Österreich aufgewachsen sind, hier sozialisiert sind, hier durch ein Bildungssystem gelaufen sind und auch natürlich mit lokalen Problemen in Österreich konfrontiert sind. Also sowohl ökonomische und soziale Probleme als auch der Alltagsrassismus und der strukturelle Rassismus in diesem Land bieten gewissermaßen einen Nährboden, auf dem unter anderem eben rechtsextreme nationalistische Ideologien ganz gut gedeihen. Also wenn man sozusagen nichts hat, auf das man sonst stolz sein kann, dann ist das relativ attraktiv, wenn jemand einem auf die Schulter klopft und sagt, sei wenigstens stolz, Türke zu sein.
Die Organisatoren der Demonstrationen, der linken Demonstrationen, vermuten die grauen Wölfe dahinter. Auch Berivan Aslan hat das in unserem Gespräch, das wir vorher geführt haben, gesagt. Wer sind die grauen Wölfe? Was ist das für eine Organisation?
Die Bezeichnung Graue Wölfe bezeichnet eigentlich eher ein politisches Milieu als eine bestimmte Organisation. Das ist sozusagen der türkische Rechtsextremismus, der im Wesentlichen von zwei großen politischen Parteien, also eine größere und eine kleinere, vertreten wird, der Nationalen Bewegungspartei MEHB. Das ist sozusagen der klassische türkische Rechtsextremismus und die Büyük Birlik Partisi, das ist die große Einheitspartei, könnte man es übersetzen, die eine Art islamisierte Variante des türkischen Rechtsextremismus vertritt. Beide von diesen Parteien haben in Österreich Vereine, Dachverbände, die teilweise auch Moscheen betreiben, also Gebetsräume. Davon gibt es auch in Favoriten von beiden Strömungen, Vereine, aber die Bezeichnung Graue Wölfe meint natürlich nicht nur diese Vereine und diese Parteien, sondern dieses ganze politische Milieu, das es darum gibt. Also es ist für mich noch nicht ganz geklärt, ob jetzt diese Jugendlichen und jungen Männer, die da aktiv waren, wirklich auch alle in diesen Vereinen aktiv waren und Vereinsmitglieder waren. Da gibt es einfach auch eine Jugendszene gewissermaßen, bei der sicher jetzt auch noch die aktuelle Situation nach dem Corona-Lockdown und den entsprechenden ökonomischen Folgen mit eine Rolle gespielt hat, warum es im Moment einfach besonders viel Anfälligkeit auch für Lust auf Gewalt gegeben hat. Aber trotzdem kann man die Türkei natürlich nicht aus dem Ganzen weglassen, denn genau dieses Milieu konsumiert natürlich auch primär türkische Medien und wird im Moment aufgrund der aktuellen Kriegssituation, weil die Türkei ja gerade wieder ganz massiv sowohl im Irak als auch zum Beispiel in Libyen militärisch aktiv ist, wird dort massiv Kriegspropaganda betrieben, die sich eben auch auf regierungsnahe Kreise in Österreich auswirkt. Eine dieser beiden Parteien, die MEHB, ist ja ein Koalitionspartner von türkischen Präsidenten Erdogan. Also da gibt es schon Querverbindungen weit darüber hinaus.
Das heißt aber doch auch, wenn diese rechtsextreme Partei, die nationalistische Bewegung MHP, Koalitionspartner von Erdogan ist, die Grauen Wölfe, das ist nicht automatisch Erdogan. Das ist
Nein, aber es ist eine Koalition und es ist nicht dieselbe politische Bewegung. Ja.
Was ist die Beziehung dieser Grauen Wölfe zu Erdogan, zur türkischen Staatsführung?
Na, wo man sich einig ist, ist teilweise in den Ressentiments gegen den vermeintlichen politischen Feind. Ja? Also in den Ressentiments gegen Linke, gegen Kurdinnen, gegen Armenierinnen und Armenier, also teilweise auch im Antisemitismus, ja, der immer deutlicher wird auch. Also man hat gewissermaßen gemeinsame Feindbilder, aber die Nationale Bewegungspartei, die Nationalistische Bewegungspartei ist eigentlich ursprünglich eine säkulare, nationalistische, faschistische Partei gewesen, die in den letzten Jahren sich zunehmend als islamischer verstanden hat, aufgrund eben einer Annäherung zur AKP. Gleichzeitig ist aber die AKP auch in den letzten Jahren nationalistischer geworden. Also beide Parteien haben sich hier etwas verändert und aufeinander zubewegt. Wo sie sich einig sind, ist sozusagen in der expansionistischen Großmachtpolitik der Türkei im Nahen Osten. Die einen, also die Nationalisten, sehen darin eine Möglichkeit, sozusagen die glorreiche türkische Nation auszuweiten. Und die anderen sehen darin eine Aufgabe, die Herrschaft des Islams zu verbreiten.
Um wie viele Personen handelt es sich da in Österreich? Ich lese die Zahl, ein paar hundert, vielleicht bis zu 2000 Leute, die in solchen rechtsradikalen türkischen Vereinen organisiert sind. Ist das realistisch?
Es kommt darauf an, ob wir jetzt die Vereine und ihre Mitglieder zählen, ob wir jene zählen, die bei Wahlen solche Parteien wählen. Das sind natürlich deutlich mehr. Oder ob wir nur jene zählen, die jetzt wirklich da als militante Schläger auftreten. Ja, also die militanten Schläger sind eher die Jugendlichen und natürlich nicht die Vereinsfunktionäre. Diese militanten Schläger sind vielleicht alles zusammen Tausende in Österreich. Ja. Aber das politische Milieu ist natürlich viel breiter. Also man muss schon davon ausgehen, dass, wenn man sich die Wahlergebnisse auch anschaut, auf der türkischen Botschaft hier, dass so ungefähr 15-20% der Türkei-Stämmigen in Österreich mit dieser politischen Position zumindest sympathisieren.
Welche Verbindungen gibt es denn aus diesem Milieu in die österreichischen Parteien? Es ist in den letzten Tagen ein Foto aufgetaucht, wo der Bundeskanzler Kurz vor 3 Jahren mit einer Gruppe Jugendlicher zu sehen ist, die alle den Wolfsgruß machen, also diesen Gruß der
mittlerweile Wölfe. Ist, ja.
Auch sozialdemokratische Politiker haben offensichtlich immer wieder versucht, mit solchen Vereinen Kontakt aufzunehmen. Ist das nicht sinnvoll, weil die Teil der österreichischen Realität sind?
Sagen wir mal, so Kontakt aufzunehmen mit solchen Vereinen ist nicht per se verwerflich. Verwerflich ist es, dort nur nach Wählerstimmen zu schielen und diesen Vereinen nicht entsprechend kritisch gegenüberzutreten. Ja, also ich denke mir, eine politische Auseinandersetzung im Sinne eines konfrontativen Gesprächs kann man natürlich auch mit solchen Vereinen pflegen. Das Problem war es, dass die österreichische Politik ganz generell sehr lange diese Organisationen nicht ernst genommen hat und diese Vereine eher hofiert hat, kurz vor Wahlen, um dort Stimmen zu bekommen und sich eben nie wirklich die ideologische Position dieser Vereine angesehen hat. Ja. Und das betrifft, wie Sie völlig richtig sagen, natürlich auch die Sozialdemokratie. Lokal hat es teilweise sogar die Grünen betroffen, aber mit der Tatsache, dass jetzt in den letzten Jahren natürlich auch verstärkt selbst türkeistämmige Politikerinnen und Politiker in die Parteien gekommen sind, ist da eine größere Sensibilität entstanden, weil die zumindest jetzt darauf hinweisen, wenn sie zum Beispiel selbst Linke sind, dass rechtsextreme Gruppen oder Personen in einer sozialdemokratischen Partei oder in einer grünen Partei nichts verloren haben. Aber gerade in der SPÖ, die sich ja auch als Volkspartei bis zu einem bestimmten Grad versteht, gibt es natürlich auf Bezirksebene teilweise noch Personen, die diesem Spektrum nahestehen.
Wie läuft denn wirklich die Beziehung zwischen diesen Schlägern und Ankara? Kann man sich das ernsthaft vorstellen, dass diese Schläger irgendwie in Ankara anrufen, bevor sie irgendetwas in Favoriten tun?
So einfach ist es sicher nicht, dass die vorher in Ankara anrufen. Aber für mich war, wir müssen jetzt diese 4 Tage, die sozusagen in Favoriten waren, ein bisschen auseinanderhalten. Für mich war zumindest der 2. Tag, also der Donnerstag, wo dann die schlimmsten Übergriffe am Abend waren mit den Brandsätzen, die gegen das Ernst-Kirchweger-Haus geflogen sind und so. Da war für mich schon offensichtlich, dass es einen relativ hohen Grad an Organisation bei den Angreifern gegeben hat. Das ist sicher nicht die türkische Regierung selbst, die das organisiert, aber das waren auch keine spontanen Zusammenrottungen von rechtsextremen Jugendlichen mehr, sondern da gab es irgendwen, der das organisiert hat. Das herauszufinden, wer da die Hintermänner waren und welche Verbindungen diese Hintermänner möglicherweise auch zur türkischen Regierung oder zu Geheimdienstkreisen haben, ist jetzt, denke ich, eine der Aufgaben des Verfassungsschutzes und der Polizei. Ich möchte da nicht in die Richtung sozusagen zu weit spekulieren, aber was für mich offensichtlich war, war, dass zumindest der 2. Tag ein relativ organisierter Übergriff war und dass die Zurufe von gemäßigteren Personen aus diesem Spektrum, das dann doch zu unterlassen, weil das sozusagen dem Ruf der Türken schaden würde, auch tatsächlich zur Beruhigung beigetragen hat. Das heißt, man muss sich ja überlegen, wie man versucht, mit diesem Spektrum in Zukunft umzugehen. Aber wer das wirklich am Donnerstag organisiert hat, das gilt es herauszufinden.
Macht es Sinn, sich da beim türkischen Botschafter zu beschweren, wie das die österreichische Regierung tut?
Das macht meines Erachtens erst dann Sinn, wenn es wirklich klare Indizien dafür gibt, dass die Türkei da organisatorisch mit dahinter steckt. Was man, denke ich, der türkischen Botschaft schon ausrichten kann, ist, dass es ein Problem ist, dass türkische Medien auch die Diaspora aufhetzen. Und was wir schon haben seit längerem, ist das Problem, dass die Türkei gezielt so etwas wie Diaspora-Politik betreibt. Ja, ich werfe jetzt der türkischen Regierung zum jetzigen Zeitpunkt mit den Indizien, die ich jetzt habe, nicht vor, hinter diesen Unruhen zu stecken. Aber sie benutzt Teile der türkischen Diaspora, sie benutzt Organisationen der türkischen Diaspora, um entsprechend politische Stimmung zu machen. Es werden hier auch Leute teilweise bespitzelt. Das führt dazu, dass sich Leute nicht mehr in die Türkei fahren trauen. Das führt auch dazu, dass österreichische Staatsbürger dann teilweise in die Türkei festgehalten werden. Da steckt definitiv die türkische Regierung dahinter. Und das, denke ich, ist schon etwas, was man mit der türkischen Regierung entsprechend besprechen muss.
Vielen Dank, Thomas Schmiedinger.
Danke auch.
Das war eine Episode des Falterradios über die grauen Wölfe in Favoriten und die Angriffe, die es gegen linke Demonstrationen gegeben hat. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora. Aktuelle Berichte und Analysen zur politischen Entwicklung in Österreich in all ihren Facetten, inklusive der Grauen Wölfe und anderer ultranationalistischer Gruppen, gibt es jede Woche im Falter. Daher der Hinweis, ein Abo des Falter kann man auch im Internet bestellen, über die Internetadresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
Hold up. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.